Liebe Geschwister, wir haben schon viel über den Frieden jetzt gehört in den letzten Malen. Im Grunde ganz am Anfang des Jahres ging es ja schon los oder Ende letzten Jahres, als es um die Jahreslosung geht, ging alles, was ihr tut, geschehe in Frieden. Da haben wir verschiedene Aspekte beleuchtet. Geschehe in Liebe, da haben wir verschiedene Aspekte dazu beleuchtet. Und jetzt ging es um die Friedensstifter. Etwas im Überblick, letzten Sonntag dann mehr im Detail, Friedensstifter in seinem Umfeld zu sein. Heute habe ich eine Predigt mitgebracht, die ist nicht einfach für jeden. Also man will ja eigentlich gemocht sein. Im Klartext, man will ja keine Feinde haben. Außerdem leidet man ja unter Feindschaft und möchte sie gerne in einen Frieden umwandeln. Zum Thema der Bergpredigt findet sich nun bei Johann Peter Hebel aus dem Schätzkästlein des Rheinischen Hausfreundes unter der Überschrift Gutes Wort, böse Tat eine ganz interessante Geschichte. Sie handelt davon, dass ein Bauer auf einen Schulleiter trifft und auf einen Schullehrer. Und also es spielte so im 18., 19. Jahrhundert. Weiß gar nicht genau, war es da oder noch ein bisschen eher, spielt keine Rolle, aber jedenfalls länger zurück. Und da fragt der Bauer jetzt den Schullehrer und sagt, stimmt das, dass ihr den Kindern beigebracht habt, jemand schlägt auf die rechte Backe, halte auch die linke da. Ich habe mir überlegt, ob wir das nicht vorspielen und ich bin dann der Bauer, weil dann, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Der Schullehrer sagt, klar, so steht das in der Bibel, im Evangelium. Und der Bauer, der hat sich schon lange über den Schullehrer geärgert, zack, zack, haut er ihm einen runter. Ohrfeige links und rechts. In einiger Entfernung reitet der Edelmann, dem dieser Ort gehört und sowas, vorbei. Und er schickt dann seinen Jäger, der mit dabei war, zu schauen, was da denn los ist. Und als der Jäger dort ankam, deshalb habe ich mir überlegt, streichen wir das mit dem Vorspielen, da gibt nämlich der Schullehrer, der ist auch ein starker Mann, dem Bauern zwei Ohrfeigen, zack, zack, und sagt, es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messt, werdet ihr gemessen werden, ein volles, gerütteltes und überflüssiges Maß wird man in euren Schoß geben. Und zu dem letzten Sprüchlein gab er ihm dann noch ein halbes Dutzend dazu an Schlägen. Da kam der Jäger zu seinem Herrn zurück, so beschreibt er das, und sagt, es hat nichts zu bedeuten, gnädiger Herr, sie legen einander nur die Heilige Schrift aus. Tja, wie sollen wir nun mit den Menschen umgehen, mit anderen? Wie duldsam sollen wir denn sein und müssen wir als Christen im Umgang mit anderen Menschen denn nun sein? Dazu schauen wir mal auf eine ganz interessante Geschichte aus dem Leben des Apostel Paulus, die uns dort berichtet wird. Da heißt es nämlich, ups, jetzt sind wir schon zu weit, da. Nachdem sie nun ausgesandt waren von dem Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von dort zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie auf einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, voller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen den geraden Weg des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als aber der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Apostelgeschichte 13, die Verse 4 bis 12 sind das. Erstmal wunderbar. Der Statthalter wird gläubig. Eine tolle Begebenheit. passt auch so richtig. Das ist so eine Geschichte mit einem Helden und einem Antihelden, der ziemlich stark ist. Und dieser Antiheld wird dann von dem Held vernichtet in der Geschichte, damit das größere Ziel, nämlich der Glaube, dass der sich in der Region ausbreiten kann, über den Statthalter erreicht wird. Paulus, der große Volksmissionar und Lehrer der Christenheit bis heute, begegnet seinem Gegner, dem Elymas, mit einem machtvollen Wunder. Er kündigt ihm nicht nur ein Strafgericht an, sondern er vollzieht sogar im Namen Gottes ein Strafwunder. Und siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Dabei hat diese Ankündigung, man könnte sie tatsächlich auch einen Fluch nennen, sofort Wirkung, denn der Gegner wird ja besiegt und das Evangelium kann sich ausbreiten. Der Statthalter wird also gläubig über diese Begebenheit mit der Blindheit hinweg, also alles gut. Aber wenn man sich das mal unter dem Aspekt der Feindesliebe anschaut, dann kann man ganz schön überrascht sein von dem, was da passiert. Und mit gutem Recht auch erschreckt sein, was der Paulus da tut. Hier die Begebenheit mit der Wange, eine Seite und dann die andere Seite hinhauen. Wie lässt sich das mit dieser kämpferischen Reaktion verbinden? Wo ist da die christliche Nächstenliebe in diesem Text? Oder ist das vielleicht gar kein Beispiel, was wir uns nehmen sollen für christliches Verhalten? Was völlig Konträres dazu? Zugegeben, das sind schon ganz schön schwierige Fragen und Überlegungen, die wir dort haben. Und ich denke, wir sollten uns, bevor wir eine Antwort darauf geben, auf diese recht schwierigen Fragen zu finden suchen, uns vielleicht nochmal den Bibeltext genauer ansehen. Unser Bibeltext berichtet ja, es geht um diese erste Missionsreise, die die beiden christlichen Missionare, Barnabas und Paulus, zusammen mit dem Johannes, der da als Gehilfe genannt wird, unterwegs sind. Und dann beschreiben sie, dann wird das Ganze in der Bibel so beschrieben. Zuerst gehen die beiden an die Ostseite der Insel Zypern ans Land. Das passt, die Ostseite, die ist viel dichter an dem Hafen, wo sie losfahren. Seleucia, eine Hafenstadt bei Antiochia, das ist so das Gebiet von Syrien. Und Ausleger sagen, dass auf dieser Ostseite auch ordentlich jüdische Synagogen sind. Da kann man gut missionieren, die haben schon so ein gewisses Vorverständnis, das passt alles irgendwie. Und dann wird dort missioniert, das heißt von Jesus erzählt und so kommen sie dann immer weiter. Aber ihr offensichtliches Ziel ist Paphos, die Stadt mit dem Regierungssitz des römischen Gouverneurs oder Statthalter, wie man es nennen möchte. Und dort, als sie dort ankommen, werden Paulus und Barnabas zum Tagesgespräch. Und zwar nicht nur bei den einfachen Leuten, sondern wohl auch beim römischen Statthalter, der selber Sergius Paulus heißt. Sergius Paulus scheint eine religiös aufgeschlossene Person zu sein, denn sie will dieser ganzen Geschichte auf den Grund gehen. Und deshalb lädt sie Paulus und Barnabas und Johannes, der ja da noch dabei ist, zu sich ein. Er will genau wissen, was das mit Jesus auf sich hat. Aber, so berichtet die Bibel, da ist noch eine andere Person dabei. Ein Mann, der ein persönlicher Widersacher der Missionare ist und damit auch ein Gegner des christlichen Glaubens. Die Angaben über den Mann sind sehr knapp, die da vorkommen, aber sie reichen, dass wir uns ein gewisses Bild machen können. Zum Beispiel, er hat eine jüdische Herkunft. Dann wissen wir von ihm, sein Name ist Bar-Jesus, was ja eigentlich bedeutet Sohn des Jesus. Eine echte Ironie. Aber vielleicht passt es sogar, denn er lässt sich ja lieber Elymas nennen, was man als großer Magier übersetzen kann. Das war so seine Art Künstlername, unter dem er immer aufgetreten ist und mit dem er gehandelt hat. Mit seinen Fähigkeiten oder seiner Vorspielung von Fähigkeiten hat er die Aufmerksamkeit des Statthalters gewonnen und so hat er auch einen guten Posten dort gekriegt. Er hat Einfluss auf die Politik nehmen können weil er ja mit dem Statthalter so gut konnte. Aber dadurch gab es ja auch ein übersteigertes Selbstbewusstsein bei ihm. Er hat sich für einen Propheten gehalten in Vers 6, da wird es erwähnt, dass sie auf einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß bei Jesus, trafen. Also ein übersteigertes Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass er ein falscher Prophet war und sich aber für einen Propheten gehalten war. Ziel seiner Aktion war schnell klar. Er wollte die Bekehrung seines Arbeitgebers und Gönners um jeden Preis verhindern. Somit ein klassischer Feind von Paulus und Barnabas. Damit zurück zu unserer Frage. Linke Wange, rechte Wange. Wie duldsam sollen und müssen wir Christen nun sein? Was ist nach christlichem Verständnis zu erdulden und zu erleiden, wo es nachzugeben? Gibt es da nur die Vertröstung auf den Himmel, dass da dann mal alles besser wird und da dann die große Gerechtigkeit kommt? Wann ist es nötig, selber entscheidenden Widerstand zu leisten, mit klaren, deutlichen Worten, mit Ankündigung eines Gerichtes, das sich wie ein Fluch anhört? Darum mein erster Punkt heute ist, über das Missverständnis in der christlichen Lehre. Wer genau hinhört, hinschaut, da er sieht, dass das allgemeine Verständnis von christlicher Liebe ist, echte Christen erdulden alles. Gute Christen nehmen sogar alles hin und wachsende Christen bewähren sich im Leiden. Ich möchte an dieser Stelle Widerspruch anmelden. Ich habe nämlich oft beobachtet oder auch selbst erlebt, dass solche Haltung von falsch verstandener Duldsamkeit von manchen unserer Mitmenschen eher missverstanden als respektiert wird und nicht selten sogar als Ermutigung zu weiteren Bosheiten missverstanden werden kann. Die christlichen Missionare hier im Text praktizieren die Liebe offensichtlich anders als das allgemeine Verständnis von Liebe, sozusagen als eine harte Art der Liebe. Schauen wir uns dazu mal das Wort Agape an. Es beschreibt in der Bibel immer die christliche Liebe. Wenn wir genauer anschauen, dann sehen wir, dass dieses Wort weniger sentimentale Gefühle in sich hat. Dafür gibt es andere Worte wie Eros oder Philia. Dieses Wort spricht eher für eine starke, entschiedene und mutige Haltung. Bibel ist die Agape, die Haltung des Wohlwollens, aber auch des Willens, eine ganz bewusste Entscheidung. Nach dem Griechischkenner und Bibelausleger William Barclay, der sagt, Agape, die christliche Liebe, bedeutet, die Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandelt. Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandelt, das heißt, so Barclay, und das bedeutet auf keinen Fall, sie ungehindert das tun zu lassen, was sie wollen. Diese Liebe schließt Widerstand gegen das Böse ein. Und das kennen wir aus dem Alten Testament und auch aus anderen Texten. Zum Beispiel stöhnt Paulus ja darüber, wie sehr er leidet als Christ und dass er gerne ein ruhiges Leben hätte, aber Gott ihm mit seiner Agape, die Gott ihm, dem Paulus gegenüber hat, eben nicht dieses ruhige und friedliche und schöne Leben, wie er es sich gewünscht hat, gegeben hat. Und weiter sagt Barclay, diese Liebe schließt ein, dass wir bestimmte Menschen unter Umständen entschieden widerstehen, sie zurechtweisen, hart mit ihnen umgehen, ja sogar strafen oder bestrafen. Mal ganz im Ernst. Ich meine, gut, dass die Kinder jetzt draußen sind, aber alle, die Eltern sind, wissen, dass wir Kindern manchmal Grenzen setzen müssen. Dass es da völlig natürlich ist, dass man nicht einfach sagt, ja, mach einfach weiter so, ne? Und wenn du hier die Wohnung zertrümmert hast, draußen steht noch das Auto, da kannst du auch gegenfahren und alles kaputt machen oder so. Also, ernsthafte Geschichte, die meine Frau bei einem ihrer Klienten damals, als sie in der Lebenshilfe, Erziehungshilfe gegeben hat, erlebt hat. Ne? Nee, das ist kein Umgang mit Kindern, denen muss man manchmal Grenzen setzen. Und die können manchmal ganz schön hart sein, die können daraus bestehen. Also für Kinder ist das echt schlimm, wenn man denen sagt, du hast jetzt eine Woche Handyverbot oder sowas. Das kann eine harte Strafe sein und das will das Kind bestimmt nicht in dem Moment gerade. Völlig klar. Wir sehen das auf Anhieb, wenn wir da mal an die Kinder denken, wie das ist, dass Kinder Grenzen benötigen. Und wir sehen in der Weltpolitiker, in der Weltpolitik, dass Politikern, denen keine Grenzen gesetzt werden, dass sie unersägliches Leid über andere Menschen bringen können. Aber, so sagt Barclay weiter dann, das alles nicht aus blinder Vergeltung heraus, sondern aus Verantwortung für diese Menschen und um ihres ewigen Heils willen. Kurz und knapp sagt er dann an anderer Stelle, christliche Liebe gibt dem anderen das, was er braucht, aber nicht unbedingt das, was er will. Also, drei Erkenntnisse daraus. Agape bedeutet, die Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandeln würde. Zweitens, Agape bedeutet, dass wir dem Bösen widerstehen. Und drittens, Agape bedeutet, dass wir nicht aus Vergeltung, sondern es aus Verantwortung für die Menschen tun. In diesem Sinne ist der Satz, christliche Liebe gibt dem anderen das, was er braucht, aber nicht unbedingt das, was er will, im Grunde eine gute Formel, mit der man auf der Schnelle ein Gradmesser für sein Tun hat, für die christliche Liebe und damit auch für die christliche Friedensethik. Schade an der Sache ist, es ist eben doch nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, linke Wange, halte ich dir die rechte hin und alles ist okay, sondern es gibt da gewisse Nuancen drin und ganz andere Gedanken dabei. Doch mit diesem Satz und den drei Erkenntnissen vorher ist dann auch diese überaus harte und scharfe Reaktion von Paulus verständlich. Da ist nämlich nicht eine Bestrafung zu erkennen, sondern durchaus eine Variante von Liebe darin zu sehen. Übrigens, ich erinnere mich an Apostelgeschichte 9, wo Paulus seine eigene Bekehrung erlebt. Da lesen wir nämlich, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus unterwegs war, seinen Auftrag, die Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu stecken, den er sich selber gesetzt hat und auch von den höheren Leuten in Jerusalem dann bekommen hat. Das hatte er ja schon in Jerusalem ganz erfolgreich gemacht und nun geht's auf nach Damaskus. Auf dem Weg dahin wird er allerdings von einem hellen Licht geblendet und Jesus selber spricht zu ihm und dann erblindet er selber und war auf die Hilfe anderer angewiesen. Doch war das für ihn eine ganz gründliche Umkehr und nach Gebet mit einem Christen bekam er dann sein Augenlicht wieder zurück und ließ sich kurz danach taufen. Insofern, genau das sorgt für eine geistliche Erfahrung bei ihm, der sonst in sein Verderben gerannt wäre. Für Paulus war das kein Fluch, das er nicht sehen konnte, sondern eine geistliche Hilfe, die er bekommen hat, zur Umkehr hin. Und darum schauen wir mal in den Text hinein, denn da heißt es dann, dass Saulus, aber der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes sah ihn an und sprach dann, da heißt es, voll Heiligen Geist. Da steht nicht voll heiliger Wut oder voll heiligen Zorn. Nein, da steht voll Heiligen Geist. Er war also in diesem Moment erfüllt von dem Heiligen Geist, diesem Heiligen Geist, den Gott uns gesandt hat von sich. Und dadurch wusste er, was Gott in diesem Moment gerne möchte. Er handelt da nicht nach seinem Bauchgefühl, was ihm sagt, oh, heute muss ich mal so richtig zuschlagen und damit die Menschen sich bekehren, werde ich da mal so richtig reinschlagen und ein Wunder machen. Nein, er hat gemerkt, hier, das ist ein Weg Gottes, der dort ist. Es geht nicht um einen Vergeltungsdrang oder Wut, sondern es geht um eine direkte Verbindung aus Gott heraus. Ich glaube, bei allem, was hier steht, ist das der Kernpunkt, diese Verbindung zu Gott zu haben. Nicht aus seinem Bauch heraus, sondern aus einer Verbindung, die ich mit meinem Herrn habe, zu handeln. Übrigens, und deshalb haben wir diese Woche auch in der Gemeindeleitung darüber gesprochen, dass die nächste Predigtreihe dazu sein wird, wie man Gottes Reden besser hören kann und darauf aufmerksam werden kann. Konkret dieses Hören auf Gott hinhalt. Zwei weitere kleine Punkte. Wenn man sich dann diesen Text durchliest, was Paulus dort spricht, du Sohn des Teufels, voller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hör nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn. Ich finde das ja grenzwertig, so einen Menschen zu nennen und zu benennen, Sohn des Teufels. Das ist schon eine ganz schön harte Aussage, die er da macht. Darf man so als Christ über Menschen reden, geschweige denn denken? Ich fürchte und hoffe, dass wir alle der Meinung sind, so sollte man nicht über andere Menschen reden. Aber die Frage steht dem entgegen, sind wir als Menschen vielleicht eher, als Christen vielleicht eher zu zurückhaltend? Sollte es nicht manchmal nötig sein, ohne Umschweife Bosheit Bosheit zu nennen und Falschheit Falschheit zu nennen? Bei Jesus lese ich, wie er das falsche Verhalten seiner Gegner mit erschreckend harten Worten bekämpft. Matthäus 23, müsst ihr mal reinschauen, das ganze Kapitel ist voll davon, wo er dann so Sachen sagt, ich habe mal zwei Verse rausgegriffen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie übertünchte Gräber, die außen hübsch aussehen, aber innen voller Totengebeine und Unrat sind. Oder ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Also lest das selber nach. Jesus nimmt da sich nicht zurück und sagt, also ich muss ja den Schriftgelehrten und Pharisäern jetzt in christlicher Nächstenliebe ganz friedlich gegenübertreten und sie ein bisschen streicheln und sagen, ihr großen Lehrer und so, habt ihr vielleicht mal darüber nachgedacht, dass eventuell, aber auch nur unter Zurückstellung erheblicher Bedenken, vielleicht an eurem Gedankengebäude irgendwo so ein kleines Glitzchen ein bisschen falsch sein könnte? Nee, der haut da mächtig rein. Und deshalb die Frage an uns, sind wir Christen vielleicht manchmal einfach zu zahm, zu vorsichtig, zu sehr von einer soften Liebe für alle Menschen geprägt? Der ehemalige Kirchenpräsident und Pfarrer Niemöller sagte mal auf die Frage, warum seine Generation nichts getan habe als die jüdischen Deutschen, während der 1938er Pogrome massenhaft verhaftet wurden, und das hat er in verschiedenen Varianten mehrfach wiederholt, da hat er gesagt, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, hatte ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Wisst ihr, es gibt Situationen, da ist es gut, Unrecht Unrecht zu nennen. Nur müssen wir ja aufpassen, dass daraus kein blinder Volkssturm wird, denn ein blinder Volkssturm hilft auch nicht. Es geht, ich erinnere an den Anfang hier, an diesen Draht nach oben, an diese Führung Gottes. Und so kommen wir zum dritten Punkt, den ich segnendes Fluchen nennen möchte. Nun schaut mal hier, was da kommt. Da sagt er nämlich, und siehe, die Hand des Herrn kommt über dir und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Das ist kein Vernichtungsfluch, den er dort sagt. Paulus redet von einer Zeit lang. Das ist eine Auszeit, die er ihm dort gibt. Es ist keine Vernichtung, die da kommt, sondern es ist der Ruf zur Umkehr, den er dort sagt. Mehr noch, er sagt, du wirst unter Gottes Hand kommen. Die Hand des Herrn kommt über dich. Auch den Korinthern hat er das mal in 1. Korinther 5 geschrieben, 4 und 5 lese ich dazu vor. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch, da geht es um einen, der da unmögliche Sachen getan hat, dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Hier wird deutlich, was das Ziel ist. Nicht derjenige, der sich außerhalb der Gemeinde und des Glaubens bewegt, soll in Sicherheit gewogen werden und gesagt werden, naja, dein Leben ist ja irgendwie doch okay, ist ja alles gut. Nein, es soll ihm direkt gesagt werden, wo er sich befindet. Im Grunde muss auch dieser Mann gar nicht dem Satan übergeben werden, denn der befindet sich da ja schon längst. Er wird nur von der Gemeinde in Sicherheit gewogen, weil die sagt, ach, dein Verhalten ist alles okay, wir behalten dich trotzdem in der Gemeinde und alles ist gut bei der Sache und es macht ja überhaupt nichts. Es muss ihm klar gemacht werden, damit er nämlich zur Umkehr kommen kann, so sagt Paulus das hier. Insofern haben wir es nicht einfach mit einem Fluch zu tun, sondern mit einem segnenden Fluch. Einerseits wird jemandem etwas Böses gesagt, aber andererseits soll es ihm, dieses Böse, zum Guten dienen. Im Klartext, als Christen haben wir nicht nur die weiche, nachgiebige, passive und immer nur erduldende Liebe, sondern christliche Liebe ist auch echte Liebe, wenn sie negatives Verhalten nicht nur hinnimmt, sondern unmissverständlich versucht zu korrigieren. Tja, nun wirst du sagen, das sind ja alles gute Überlegungen und da kann ich gut mit dem Kopf zu nicken, weil der Dirk hat ja irgendwie recht, aber wie soll ich denn da in meinem Alltag mit umgehen, wenn ich nach Hause komme? Wie läuft denn das jetzt praktisch ab? Und deshalb gibt es verschiedene Varianten des Umgangs. Zuerst kommt die vorletzte vom letzten Sonntag, nämlich das Verstehen. Was sind die Gründe für die Feindschaft? Ich habe erlebt, dass es eben hilft, nachzufragen und von ihnen zu lernen. Das Ergebnis könnte sogar ganz positiv sein. Und wir könnten einiges eben auch über uns lernen. Es gibt so einen Spruch, oft können wir von unseren Feinden mehr über uns erfahren und von ihnen lernen, als von unseren Freunden, weil sie nämlich einfach raushauen, was sie denken und nicht das erst vorher weichgespült haben und ordentlich gewaschen haben, die Sache. Der zweite Punkt, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir nicht everybody darling sein können, jedermanns Freund, so sehr das schmerzt, das gilt es zu akzeptieren. Und manchmal ist auch eben einfach ein Stopp dabei zu setzen, was der andere tut, oder ich mache mich mitschuldig an der Sache. Der dritte Punkt ist zurechtweisen. Das ergibt sich aus diesem letzten Punkt, zu akzeptieren, dass wir nicht überall mitgehen können. Ich erinnere an Jesus, was er den Pharisäern an den Kopf geworfen hat. Das waren die Hinweise auf ihr schlechtes Handeln, auf No-Gos. Das geht gar nicht, was sie getan haben. Und der vierte Punkt ist dann das segnende Fluchen. Mit aller Vorsicht, die es dort gibt, ermutigt uns diese Begebenheit, manchmal deutlich um Gottes Eingreifen zu beten, sein zurechtbringendes Handeln, damit er auch uns Kindern Gottes, dafür hat er auch uns Kindern Gottes die Macht gegeben, negative Aktivitäten zu unterbinden. Nicht immer haben wir die Vollmacht dazu. Erst wenn das Maß voll ist, wie wir es häufiger in der Bibel lesen, da gibt es ja immer wieder diese Formulierung, als das Maß voll war, geschah dann dieses oder jenes. Aber wir haben eben diese Vollmacht. Manchmal ist es eben hart, Frieden zu halten. Dabei kann unsere Haltung an jeder Stelle, die wir dort haben, nur die Haltung von Jesus sein, der am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen.